Der russische Wissenschaftler Ivan Petrovich Pavlov, für viele ein bekannter Name, hat 1905 einen Versuch durchgeführt. Und zwar hat er einen Hund genommen, hat er für den Hund einen Apparat gebaut, in dem der Hund reingestellt worden ist. Und dann hat der Pavlov ihm Futtern vorgestellt. Und immer wenn der Hund Futter sah, lief ihm die Spucke und diese Spucke wurde gemessen. Der Pavlov hatte nämlich vor, die psychischen Prozesse, in dem Fall von dem Hund, zu beobachten. Und zwar einfach nur von außen, nicht zu gucken, was passiert bei ihm im Gehirn, sondern einfach, was sieht man bei einem Lebewesen, welche psychischen Prozesse werden dort freigesetzt. Und dann hat er das Futter ersetzt durch ein Glöckchen. Nun, der Hund hat sich wahrscheinlich neugierig umgeschaut, aber bei einem Glöckchen läuft bei einem Hund noch lange keine Spucke zusammen. Also konnte man dort auch nichts messen. Dann hat er die beiden Sachen kombiniert. Immer wenn der Hund Futter bekam, klingelte ein Glöckchen. Das hat er so über so eine gewisse Zeit gemacht. Und dann hat er wieder das Futter weggelassen und nur das Glöckchen klingeln lassen. Und schon war wieder bei dem Hund die Spucke zu messen gewesen. Auf einen Reiz, den er vorher gar nicht so interessant fand, den eigentlich kalt gelassen hat, auf einmal hat er ihn doch so weit gebracht, dass der Hund einfach durch sein Umfeld, durch seine Umgebung gelernt hat und auch auf solche Reize reagieren konnte. Dieser Gedanke, dass Lebewesen oder Menschen in einer gewissen Wechselwirkung zu ihrer Umwelt leben, ist ein Gedanke, der von vielen anderen Verhaltensforschern, Pädagogen und so weiter erforscht und verfeinert worden ist. Aber im Grunde haben die alle eine Aussage. Der Mensch lebt in einem Umfeld und dieses Umfeld fordert den Menschen heraus, bestimmtes Verhalten oder Handeln an den Tag zu bringen. Und wenn der Mensch gehandelt hat, etwas getan hat, dann hat es auch einen Einfluss auf sein Umfeld und auf die Menschen um ihn herum. Das heißt, der Mensch lebt in so einer Wechselwirkung zwischen Umwelt und seiner eigenen Natur. Alles, was der Mensch tut, hängt von seinem Umfeld ab. Und so versuchen diese Menschen auf verschiedene Fragen aufgrund dessen eine Antwort zu finden. Zum Beispiel auf Fragen wie, warum ist ein Mensch freundlich oder zornig? Warum hilfsbereit oder abweisend? Warum liebt er oder warum hasst ein Mensch? Oder woher kommt Mord, Gewalt oder Misshandlung? Woher kommt das? Warum tut der Mensch eigentlich das, was er tut? Was bewegt ihn dazu? Was verändert sich in seinem Umfeld, damit dieses passieren kann? Ein junger Mensch, der einen Amoklauf gemacht hat, bei ihm hört man es ganz oft auch über die Medien. Was war in seinem Umfeld so falsch gelaufen? Wo hat er den Hass gelernt? Oder wie ist seine Familie so gestrickt? Wie ist seine Beziehung zum Vater, zur Mutter? Wie ist er so eingebunden? Wie ist er groß geworden? Wie sah seine Kindheit aus? Um aus diesen Fragen die Antwort auf das Verhalten des Menschen zu finden. Nun, woher kommt denn das Böse des Menschen? Oder wie kann man Herr drüber werden? Oder kann man es überhaupt? Oder sind wir wirklich wie so dieser Hund, der beim Glöckchen allein schon zornig wird? Woher kommt das, was wir machen und tun? Warum tun wir das, was wir tun? Und woraus reagieren wir? Bei einer Unterrichtseinheit, die Jesus mal zu seinen Jüngern gehalten hat, hat er auch dieses Thema angeschnitten. Und ich finde es immer faszinierend, dass das, was viele Menschen in vielen Worten verfassen und viele Bücher darüber schreiben und manchmal Jahrhunderte darüber diskutieren, ist Jesus imstande, in ein paar Sätzen zu beschreiben. Und so möchte ich uns drei Verse lesen aus Lukas 6, wo Jesus auf diese Frage eingeht. Lukas Kapitel 6, die Verse 43 bis 45. Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt, denn von Dornen sammelt man keine Feigen und von Dornenbusch liest man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz des Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Vom Prinzip ganz einfach zu verstehen und im Endeffekt auch ganz logisch. Das Bild, das Jesus verwendet, ist die Wurzel in Ordnung? Dann können wir davon sprechen, dass die Früchte auch gut sind. Ein guter Baum ist erst dann ein guter Baum, wenn er wirklich gute Früchte bringt, beziehungsweise überhaupt Früchte bringt. Ein schlechter Baum, den erkennt man schlicht einfach daran, dass er gar keine Früchte bringt oder nur ganz, ganz schlechte Früchte bringt. Aber die Ursache des Ganzen liegt in der Erde. Es sind die Wurzeln, die darüber entscheiden, was oben rauskommt. Aus dem guten Schatz kommen gute Sachen, aus dem bösen Schatz logischerweise böse Sachen. Ein ganz einfaches Prinzip. Ich möchte im Folgenden zwei Fragen aus unserem alltäglichen Leben unter diesem Prinzip beobachten und schauen, dass unser Alltag manchmal doch etwas anders aussieht. Meine Eltern hatten einen Apfelbaum. Das war wahrscheinlich der erste Baum, der überhaupt auf unserem Grundstück gewachsen ist. Das war auch Bauvorschrift. Er musste dort stehen, bevor es die Bauabnahme gab. Und so hat Papa den irgendwo besorgt, keine Ahnung, vielleicht Geschenk gekriegt oder gekauft, ich weiß es nicht mehr, und hat den provisorisch irgendwo einfach im Vorgarten gepflanzt. Wir waren schon etwas gespannt auf die ersten Äpfel, aber naja, der stand provisorisch, irgendwo einfach so, wo er am wenigsten störte. Und so blieben die Äpfel aus. Naja, wir hatten auch ein bisschen Verständnis. Der hat ja auch nicht so seinen eigentlichen Bestimmungsort bekommen, sondern er stand einfach nur irgendwo. Als er versetzt worden ist auf seinen eigentlichen Platz, dort, wo er auch stehen sollte, haben wir ganz gespannt auf die Äpfel gewartet. Es verging ein Jahr, das zweite Jahr, das dritte Jahr. Und wenn es ein richtig gutes Jahr war, dann hingen da vielleicht drei Äpfel. Papa hat sich sehr viel bemüht um den Baum, hat ihn gepflegt, hat das ganze Laub immer weggefegt. Aber Äpfel hat dieser Baum nicht gebracht. Zwei, drei Stück, wenn es gut lief. Nun stellt euch mal vor, eines Tages hätte Papa die Idee, jetzt gehen wir mal an die Sache. Er würde losfahren, würde sich zwei Körbe voll Äpfel kaufen, nach Hause kommen und sie alle einzeln an den Baum hängen. Anschließend hätte er uns geholt, hätte gesagt, Mensch Leute, guckt mal, viele Jahre habe ich um diesen Baum mich bemüht, habe ihn gepflegt, die Äste abgeschnitten, die unnötig sind, habe ihm alles gegeben und jetzt habe ich endlich mal den Lohn meiner Arbeit. Äpfel, zwei ganze Körbe voll. Ziemlich blödsinnig, diese Idee, oder? Man nimmt doch nicht Äpfel und hängt es an einen Baum, damit man sich irgendwie loben kann, oder? Das ist doch Quatsch. Im geistlichen Leben habe ich den Eindruck, tun wir es manchmal doch so. Wir wollen gerne Früchte sehen. Wir wollen gerne das gute Ergebnis. Unsere Mühe, unsere Arbeit, unsere Anstrengung, unsere Kämpfe, wir hätten gerne die Frucht. Und es gibt auch seltsamerweise ganz viele Konzepte und Überlegungen im geistlichen Sinne, auch Bücher, die diesen Titel tragen, wie man am schnellsten zur Frucht kommt. Wie kommt man am schnellsten zu geistlichen Früchten? Im Bereich der stillen Zeit gibt es so ein Konzept, mit eigenen Worten gesagt, sei nicht so faul, Jesus war auch ein Frühaufsteher. Das funktioniert wie folgt. Steh morgens früh auf, nimm dir 15 Minuten Zeit, fang deine Stillzeit mit Gebet an, lies den Text, nimm dir ein paar Minuten Zeit, um darüber nachzudenken, gib Gott eine Antwort. Amen. Stille Zeit. Bei mir hat es nicht geklappt. Das wäre die fertige Frucht. Wenn man jeden Morgen einfach sich den Wecker stellt, aufsteht, sich 15 Minuten Zeit nimmt. Mir kommt es ein bisschen wenig vor. Aber es ist oft der Rat. Nimm dir 15 Minuten Zeit für den Herrn. Lies die Bibel. Gib ihm eine Antwort. Ich konnte mich erinnern, wie schnell ich manchmal Leuten auch versprochen habe, für sie zu beten. Man sah die Not von Leuten und schnell rutscht es mir über die Lippen, ich werde für dich beten. Und oft mit Schrecken festgestellt, ich habe es vergessen. Schlicht und ergreifend. Wie schön, dass dieser Mensch mich nie danach gefragt hat, ob ich es tatsächlich getan habe. Aber dieses füreinander zu beten ist eine tolle Frucht, ist wirklich eine tolle Sache. Und auch dort gibt es verschiedene Hilfsmittel, die einem helfen sollen, füreinander zu beten, damit diese Frucht auch da oben auf dem Baum sichtbar wird. Manchmal fahren wir los, kaufen uns die Körbe voll Äpfel, um sie an den Baum zu hängen, damit die Frucht da ist. Jesus sagt, die Wurzel ist entscheidend. Die Wurzel ist entscheidend darüber, was oben rauskommt. Die Wurzel entscheidet über die Frucht und nicht die Frucht über die Wurzel. Ich bin Gott sehr dankbar, dass er einige Wurzeln bei mir ausgetauscht hat und jetzt der Geist Gottes mich erinnert, für Menschen zu beten. Einfach so. Das trifft dich auf einmal. Einfach so bei der Arbeit. Und du kannst für Menschen beten. Für sie flehen, für sie weinen, sich mit ihnen freuen. Aber nicht, weil die Äpfel oben aufgehängt sind, sondern weil die Wurzeln ausgetauscht sind. Die guten Werke, um die wir uns als Kinder Gottes bemühen sollen, soll doch nicht das Ergebnis unserer Anstrengung sein, oder? Die Botschaft von Ostern ist doch, dass Jesus gekommen ist, um die Wurzeln herauszureißen, um neue zu pflanzen. Ich möchte uns dazu ermutigen, dass wir in unserem Bemühen, in unserem geistlichen Bemühen, uns nicht die Mühe machen, die Äpfel zu polieren, dort aufzuhängen, zur Schau zu stellen, sondern uns Mühe zu geben, auf die Wurzel zu achten. Woher kommt das? Für eine gute, stille Zeit, für ein gutes Leben im Gebet und im Bibellesen, da braucht man doch kein gutes Konzept. Da brauche ich Leidenschaft. Da brauche ich Liebe zu Gott. Da brauche ich doch Gemeinschaft, dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft mit Gott. Als ich verliebt war, meine Frau, brauchte mir keiner sagen, dass wenn man eine gute Beziehung führen möchte, dass man Zeit miteinander verbringen muss. Man musste mir eher sagen, du hast auch noch andere Aufgaben, Junge. Es brauchte mir auch keiner sagen, dass zwischendurch so ein Geschenk doch etwas Tolles bewirken kann bei der Frau. Das brauchte mir keiner sagen. Das wusste ich. Ich habe sogar Gedichte geschrieben. Ich kam mir vor wie Goethe. Hat mir keiner gesagt, dass man es machen muss. Wenn dein Herz voll ist, wenn deine Wurzel stimmt, dann hast du Sehnsucht nach Gott. Da kommen die Früchte von ganz alleine. Da möchtest du Bibel lesen, du möchtest beten, du möchtest dienen, du möchtest freundlich sein, du möchtest gütig sein, barmherzig sein. Du kannst nicht anders, wenn die Wurzel von Gott eingepflanzt ist. Eine andere Frage, mit der ich mich noch ein bisschen beschäftigen möchte, ist, wer ist eigentlich schuld daran, wenn mein Charakter mal ausgleitet? Wenn ich einmal so einen Ausrutscher habe, wer ist eigentlich daran schuld? Wir Menschen sind nicht gerne schuld. Wenn es um die Schuldfrage geht, sind wir Meister darin, einen Schuldigen zu finden. Das ist faszinierend, man kann es bei Kindern beobachten, die fangen an zu sprechen und schon heißt es, Wenn er mir nicht das Spielzeug weggenommen hätte, dann hätte ich ihm auch nicht gehauen. Er hat angefangen. Er ist schuld. Und die sind sehr davon überzeugt, dass das so ist, die Kinder. Jugendliche sagen vielleicht, ja, die Freunde, die ich habe, die haben mir so einen Blödsinn beigebracht. Im Grunde bin ich nur ein ganz anderer Mensch. Im Grunde bin ich ganz anders drauf. Aber meine Freunde, manchmal fallen wir auch Eltern drauf rein und meinen, dass die Freunde unsere Kinder verdorben haben. Ehepartner, die sagen vielleicht eher, du reizt mich mit deinem Besserwisserei immer zur Weißglut. Immer hast du was zu sagen. Hättest du wenigstens diesmal den Mund gehalten, dann wäre ich nicht so ausgerastet. Das nervt mich alles. Schuld ist immer der andere. Junge Menschen spielen manchmal das Spiel, wie lange brauchen wir diesmal, um aus dem Schwimmbad zu fliegen. Hier ist keiner mit bei. Ich meine nur, dieses Spiel wird manchmal gespielt. Wie lange brauchen wir diesmal, um aus dem Freibad zu fliegen? Ja, und da gibt man sich allergrößte Mühe. Ich habe mir die Frage gestellt, wie lange bräuchte ich, um aus dem Paradies zu fliegen? Angenommen, ich dürfte nochmal ganz neu anfangen. So wie Adam und Eva. Ich hätte nochmal die Möglichkeit, ins Paradies zu gehen. Dorthin, wo alles in Ordnung ist. Wo keiner mich ärgert. Wo keiner mich zu Weißglut reizt. Wo keiner mich zu irgendwas Bösem anregt. Ich dürfte mir vielleicht 1, 2 Leute, so Auserwählte, mit denen ich wirklich gut zurechtkomme, mitnehmen. Ins Paradies. Und nochmal dieses Erleben, diese heile Welt, wo alles gut ist, alles schön ist. Kein Nachbar, der nervt. Alles ist gut. Wie lange würde ich es dort aushalten? Ich für meinen Teil bin sicher, dass ich den Sonnenuntergang im Paradies nicht erleben würde. Denn schon bei der ersten Sünde, so wie Adam und Eva, müsste ich den Garten Eden verlassen. Ich würde den Sonnenuntergang nicht erleben. Zum Sündigen braucht der Mensch keinen anderen Menschen. Sündigen kann der Mensch einfach so aus sich heraus. Um zu hassen, braucht der Mensch keinen anderen. Er kann sich selber sogar hassen. Um zornig zu werden, braucht er keinen Auslöser, braucht er kein Glöckchen. Das kommt einfach so. Ich denke, wenn Adam und Eva nicht gesündigt hätten, indem sie sich an der Frucht vergriffen hätten, vielleicht hätten sie gesündigt, weil sie über eine Wurzel gestolpert sind. Einfach so. Können wir sündigen? Wir brauchen keinen Menschen dazu. Und wenn wir in diesem Streit manchmal leben, mit Menschen, mit Nachbarn, dann könnten wir hinziehen, wo wir hinwollen. An den schönsten Ort der Welt. Dort, wo alles in Ordnung ist. Das einzige Problem, das immer mitkommt, ist ich selber. Egal, wohin ich ziehe, egal, wo ich Streit habe, wo es Ärger gibt, wo es nicht ganz so schön ist, wie ich es mir vorgestellt habe, dort bin ich, derjenige, der aus seinem bösen Schatz heraus das Böse bewirkt. Wer ist nun schuld an dem, was ich tue, an meinen Ausrutschern? Bin ich es nicht selbst? Bin ich nicht derjenige, der aus mir selbst heraus das Böse bewirkt? Und das Böse tut. Lass uns mal an unsere letzte Entschuldigung bei unserem Partner denken. Ich hoffe, es ist nicht so lange her, dass wir uns noch gut daran erinnern können. An die letzte Entschuldigung bei unserem Partner. Kamen da vielleicht so Worte wie wenn dann vor? Oder ja, aber wenn? Stell dir mal Folgendes vor: Eine Entschuldigung bei deinem Partner, bei der du tatsächlich schuld bist. Du bist wirklich schuld. Und stell dir vor, dass deine Entschuldigung nicht wie eine Rechtfertigung klingt, sondern eine Entschuldigung, bei der du deine Schuld beim Namen nennst. Stell dir vor, du sagst, dass du versagt hast, ganz alleine. Stell dir das mal vor. Ich denke, dann würden wir das erste Mal vielleicht im Leben erleben, was echte Vergebung, wie sie sich anfühlt, was das ist. Echte Vergebung ist dann, wenn wir die Schuld beim Namen nennen. Nicht in einer Form, ja, wenn ich etwas getan haben sollte, was dich vielleicht verletzt haben könnte, dann bitte ich dich, mir zu vergeben. Eine Entschuldigung, bei der es heißt, ich war lieblos. Ich war hart dir gegenüber. Ich habe dir nicht zugehört, du warst mir nicht so wichtig wie den Gedanken, den ich gerade verfolgt habe. Es tut mir aufrichtig leid. Dann erleben wir Vergebung in seiner echten Art. Lass uns mal noch einen Schritt weitergehen. Stell dir vor, du würdest ein paar deiner bösen Wurzeln ans Tageslicht bringen und würdest sie in einer Tauschbörse mit Gott eintauschen gegen ein paar richtig gute Wurzeln aus einer guten Zucht. Wirklich gute Wurzeln. Klasse Dinger. Wo die Frucht quasi schon garantiert ist. Stell dir das mal vor. Du würdest diese Wurzeln tauschen. Dein Ärger gegen Liebe. Dein Hass gegen Nächstenliebe. Deine Wut gegen etwas richtig Gutes. Dann würde da etwas Gewaltiges in unserem Leben passieren, oder? Wenn Gott die Wurzel unseres Herzens austauschen würde, die Bösen mal herausnehmen und die Guten hineinpflanzen, dann bräuchten wir keine Angst haben auf Erntedankfest. In diesem Bild gesprochen. Dann haben wir eine satte Ernte. Denn eine gute Wurzel verspricht auf jeden Fall gute Früchte. Gute Wurzeln versprechen gute Früchte. Und das ist die Botschaft von Ostern. Das ist das, was Jesus verkündigt hat. Das, was er gelebt hat. Das ist das, was das Ziel seines Kommens war. Er ist nicht gekommen, um unsere Bäume zu schmücken. Er ist gekommen, um die Wurzeln auszutauschen. Er ist gestorben, um seine Macht zu zeigen, dass noch nicht mal der Tod stark genug ist. Er kann Wurzeln ausreißen und neue pflanzen, damit eine gute Frucht entstehen kann. Amen.